Ja, wir möchten weiterfahren noch mit der letzten Predigt von den 10 Geboten. Ich habe es überschrieben, vom Begehren zum Neid. Und so kommen wir, liebe Gemeinde, zu unserem letzten Gebot. Du sollst nicht begehren, dieses nächste Haus, du sollst nicht begehren, das nächste Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel oder irgendetwas, was dem Nächsten gehört. Und ich habe gemerkt, das 10. Gebot ist noch eh nicht ganz anders. Wie mit einem Scheinwerfer leuchtet es auf unsere inneren Beweggründe. Es bringt alles, was die anderen Gebote ansprechen, wie eine Art Zusammenfassung, noch ähnlich auf einen Punkt. Und seht uns, warum wir als Menschen Gott nicht ehren, warum wir Ehebrechen, Morden, Stellen und so weiter. Das Erste ist, du sollst nicht begehren, was andere haben. Während alle anderen Gebote auf ganz konkrete Taten weisen, fragt das 10. Gebot nach unserem inneren Motiv. Und eigentlich ist Begehren ja auch etwas Gutes. Man kann ja auch Gutes begehren. Im 1. Korinther 14 heißt es zum Beispiel, strebt nach der Liebe oder auch nach Gott streben, ihm zu begegnen. Das ist ein gutes Begehren. Es gibt ein gutes Verlangen. Jesus hat sich auch gerne zum Essen und Trinken einladen. Es ist gut, wenn wir sagen, was wir wünschen. Dass wir unser Bedürfnis nennen, sonst weiss man nämlich nicht so recht, wie man den anderen einordnen soll. Und Kinder sind das ja da immer um ein Vorbild. Die sagen gerade aus, was sie brauchen und was sie Lust und Laune haben. Leider ist aber schon der Augustinus, er ist gestorben 430 nach Christus. Und er hat gesagt, alles Begehrenswerte, jede Form von Lust und Leidenschaft hat er als sündig und verdächtig eingestuft. Für ihn steht hinter der Begierde latinisch Konkubiscentia, schon das Wort ist ein bisschen komisch, das stöhnt schon verdächtig, oder? Die Ursache von aller Sünde. Und so kommt er zum Schluss, es ist besser, wenn man alle Lust und Begehrlichkeit auslöscht. Sie führt zur Sünde. Ausgerechnet der Augustinus, der vor seiner Bekehrung keine Party ausgelassen hat und x Beziehungen gelebt hat, er wird zum Stammvater von einem asketischen, strengen, liebfindlichen Leben. Und er gründet hier eine radikale Mönchsgemeinschaft, die eben keinen Besitz und keinen Sex und keine Macht mehr haben soll. Sie so wollen alles Begehren überwinden. Und so hat schlussendlich das Feister im Mittelalter angefangen, was so lange gedauert hat, bis ein Mönch aus der gleichen Reihe, auch aus dem Augustinusorden, der Mönch Luther, der das ganze verlogene Heuchelie öffentlich gemacht hat. Und so hat die Reformation angefangen, und man hat mit Freude und Lust am Leben neu entdeckt. Man hat betont, der Glaube und das Leben aus Gottes Gnade. Darauf kommt es letztlich an. Heute wird leider fast alles begehren und mich verharmlos, gleich wie du lebst. Hauptsache für mich stimmt's. Hört man immer um. Hauptsache für mich stimmt's. Gottes Gebot und Wegweisung aber haben immer auch den Nächsten noch im Blick. Gott will, dass wir den anderen auch sehen. Und darum gibt es, was das Begehren anbelangt, auch Grenzen. Es geht um die Nachbarn. Gott schützt irgendwie so unsere Würde und unsere Persönlichkeit voreinander. Er will, dass wir original bleiben oder die original werden, die er auch geschaffen hat. Und darum schützt er mit diesem Gebot auch die persönliche Sache vom anderen. Er fordert uns auf, jagt nicht irgendetwas nach, nur weil es der andere hat. Seid doch dankbar für das, was Gott euch anvertraut hat. Hör auf mit deinem Vergleichen. Jemand sagt einmal, nicht nutzt dein alte Auto mehr ab als das neue vom Nachbar. Mit dem 10. Gebot fragt Gott uns, bist du zufrieden mit dem, was er dir anvertraut hat? Denn Begehren macht uns Frieden. Und weil so viele unzufrieden sind, darum zieht auch die Werbung, die überall kommt, im Fernsehen, im Internet, überall Werbung, in den Plakaten, darum zieht die dermassen. Hier noch ein besseres Gewand, da noch ein besseres Gerät. Kaufen, 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 man gönnt sich ja sonst nichts. Uns wird suggeriert, kaufen macht glücklich. Kaufen gibt dir endlich das, was du das Gefühl hast, es fehlt dir. Und so sind wir ständig auf der Suche. Und wir haben es schon gesehen, Wünsche haben ist irgendwie voll okay, Aber das 10. Gebot lenkt uns auf unsere innere Haltung. Es sieht, warum wir morden, ehebrechen und klauen und so weiter. Und sieht, alles fängt letztlich an mit Begehren. Mit Begehren. Beispiel aus der Bibel haben wir genug. Bevor der die verbotene Frucht klaut, begehrt sie sie. Bevor der Achan zum Dieb wird, begehrt er den Mantel und das Silber und Gold vom anderen, den er gesehen hat. Bevor der Josef von seinen Brüdern verkauft wird, sind sie neidisch geworden auf die Stellung, die er beim Vater hat. Bevor der David zum Ehebrecher ist geworden, wie er es schon gehört, der Mörder, begehrt er die Frau vom Uriah. Und darum sieht uns der Jakobus das so ein bisschen zusammenfassend. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Begehren ist der Beziehungskiller Nummer 1. Begehren sucht nicht die Beziehung, sondern der Besitz vom anderen. Man hat nicht den Nächsten im Blick, sondern das, was er hat. Das kann auch in der Beziehung zu Gott vorkommen. Man ist dort mehr auf Gaben, die Gott dir geben soll, konzentriert, als auf den Geber selber. Wer begehrt, will einfach besitzen. Er kommt darum auch nicht frei. Er kann nicht frei aus dem Garen haben und geliebt werden. Er hat kein Gespür mehr für das Gegenüber. Die Quelle von aller Übertretung der Gebote liegt im Begehren. Da steht Gier und Befriedigung letztlich im Mittelpunkt. Es geht fast nur noch zu bekommen. Oder das sind die, die so schwimmen und nicht so. Ging noch mehr und mir hat nie genug. Die Lust bekommt, mich etwas zu kaufen, zu naschen, einen Mann oder eine Frau zu erobern. Da ist das Ich selber beim Zentrum. Es geht um meine Bedürfnisse. Es kann diese Geschichte, erzählt sie so ein bisschen lustig. Ein schlauer Fuchs geht an einem schönen Weinberg vorbei. Dann höher, dicker Zunge hat noch umgeben, der Fuchs umkreist dazu und findet schließlich doch ein Loch. Es war aber zu klein, für ihn zu schleifen. Er sieht die leckeren Trauben im Garten, das Wasser läuft mit dem Maul zusammen. Was soll er machen? Er fastet 3 Tage, bis er so mager ist, dass er durch das Loch durchschleifen kann. Drin im Weingarten, da isst er nach Herzenslust und wird dicker denn je. Und als er um durch den Zaun durch das Loch zurück wollte, ist es zu klein dafür. Was soll er machen? Er fastet 9 Tage und gelingt ihm schließlich mit knapper Not, um durch das gleiche Loch rauszuschleifen. Ausnah dreht er sich zum Weinberg um und sieht, oh Weingarten, wie lieblich du aussiehst und wie herrlich sind deine Trauben. Aber was hast du mir genützt? Wie ich gekommen bin, muss ich um mich gehen. Lust befriedigt nie, sondern sie führt, wie so schon angetönt ist worden, sehr oft zum Zweiten, nämlich vom Begehren zur Eifersucht. Ich muss schon sagen, es gibt wirklich Leute, die haben es einfach gut. Das ist schon gesund, in einer wohlhabenden Familie geboren worden, begabt in der Schule, die haben einen Beruf, der ihnen Freude macht, sind gut bezahlt, haben gute Rente, glücklich, ja, schönes Haus, flotte, wohlgeratene Kinder, Grosskinder. Was willst du noch mehr? Und andere, eigentlich die meisten auf dieser Welt, haben von außen gesehen, es nicht so gut. Und sie können aufzählen, wie viel Leben in schwierigen Umständen, in Voraussetzungen, Dinge, die rumlaufen, Schicksalsschläge. Die Welt ist doch voll ungerecht. Ihr kennt selber das Beispiel, warum geht es dem anderen so gut und mir nicht? Warum sind Schicksal und Güter in dieser Welt so ungerecht verteilt? Es war schon vom Anfang an in der Bibel so, wir haben es schon ein bisschen gehört, vom Kain. Er ist Ackerbauer oder Abel ist Viehzüchter. Und jeder bringt aus dem Ertrag von der Arbeit Gott jetzt ein Opfer dar, letztlich um ihn zu ehren. Und nun heißt es, und Gott achtete auf Abels Opfer, aber auf Kains Opfer achtete er nicht. Und Gott sieht auch nicht, warum er so handelt. Natürlich, die Ausleger weisen auf das Neue Testament her, es ist wegen dem Lamm, aber das hat ja der Kain oder Abel noch nicht gewusst. Es ist einfach die millionenfache Erfahrung, der eine hat Erfolg oder andere, der ebenso viel geschafft hat, nicht. Voll ungerecht. Und jetzt sieht die Bibel, Da ergrimmte Kain gar sehr und blickte finster. Wörtlich ist hier, sein Antlitz fiel. Und ich glaube, die Erfahrung kennen die meisten. Du siehst den Erfolg vom anderen oder Misserfolg von dir. Und dein Antlitz fällt. Neid, Eifersucht kommt auf. Und was daraus folgt, wissen wir. Gemeinheiten, Sticheleien, Hintertüre reden. Auf das Mal sieht man allerlei Böses über den anderen. Und darüber könnten wohl jetzt so einige von euch ein Lied singen vom Betrieb oder vom Erben. Da gibt es ja auch viel los. Und je nachdem kommt es dann auch zum Diebstahl oder wie hier beim Kain eben sogar zum Totschlag. Die Wurzel von aller Übertretung der Gebote aber ist fast immer im Begehren, was die Nächste hat. Und dann folgt die Eifersucht. Dahinter aber steht Ursünd vom Wurm mit Evas und Adams Herz, der flötet: Eva, du kommst doch zu kurz. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir. Du bist ja benachteiligt. Gott schränkt dich ein. Misstrauen gegen Gott. Und so hier der Kain, er denkt, Gott meint es nicht gut mit mir. Der Abel aber hat es gut. Der ist in allen Fächern in der Schule besser als ich. Der ist sportlicher, der ist schöner, ihm gelingt alles. Und der ich. Und Kain blickte finster. Zu vergleichen mit anderen macht in der Regel unzufrieden und ich würde neidisch. Die anderen haben es besser. Sie doch anerkennter, sie attraktiver, haben mehr Geld, bessere Ferien, schneller Auto, das geiler Handy, sie gesünder, sie fitter. Ich aber muss dauernd kämpfen und mich durchmurksen. Ich komme nicht so gut an wie die anderen. Auch in frommen Kreisen kommt das vor. Hätte ich doch nur den besseren Job in der Gemeinde, könnte ich auch ein bisschen mehr helfen. Und mehr für Gott tun, hätte ich mehr Gaben, mehr Geld, könnte ich auch besser dienen, mehr spenden. Neid, wo das Gefühl ständig zu kurz kommt, da ist. Wir leben, ja, aber wir könnten es doch noch ein bisschen besser haben. Neid, wo nie zufrieden ist. Er findet immer Anlass zu neuem Zündstoff. Das bittere Gefühl, vom zu kurz zu kommen, aber macht letztlich blind dafür, was Gott mir doch schon alles geschenkt hat. Gott möchte mir darum eine neue Sicht schenken, neue Dankbarkeit, neue Freude und Freiheit am Leben. Dass ich ihm darf hören und dass ich ihm darf dienen und für ihn darf leben. Und darum kommen wir noch zum Dritten, was mir Erfüllung schenkt. Was schenkt mir die Erfüllung? Was ist jetzt das Gegenteil von all dem? Es liegt im Gott suchen und im Gott lieben. Liebe sucht es du. Liebe sieht der Nächste. Liebe schafft Beziehungen. Und darum sieht Jesus, was Daniel auch schon angekündigt hat, was das Wichtigste ist, Gottes Liebe und die Nächste wie dich selber. Das ist die Quelle, die nie versiegt, die Flamme, die nie verlöscht, sondern was sich ständig neu entzündet, das ist Gottes Liebe. Hebräisch steht hier für Liebe Ahava und für Lust Tahava. In beiden steckt das Wörtchen Hau, das meint sowohl als auch. Letztlich geht es ums Einfinden in die Lust und Freude von Gottes Liebe. Ich darf mit ihm verbunden sein. Und er mit mir. Und ich darf mit ihm unterwegs sein. In der Bibel wird die Liebe zu Gott und zu anderen Menschen darum als Ja, das Erkennen bezeichnet. Liebe heisst der andere immer mehr erkennen. Immer mehr sehen, wer er ist, immer mehr verstehen. Liebe heisst der andere immer mehr erkennen. Dafür aber muss man sich auf den Weg machen. Und ich glaube, jeder von uns hat doch die Sehnsucht in seinem Herzen nach Heimat. Wir sind von Natur aus alle so etwas von arm, so etwas von verloren, wenn wir Gottes Liebe nicht finden. Das Neue Testament sagt sogar, Tiere und Pflanzen sehnen sich nach dieser Befreiung, nach dieser Heimat. Römer 8, die ganze Schöpfung seufzt mit uns, wie unter den Schmerzen einer Geburt, bis zu diesem Augenblick, bis heute. Lust wartet der andere nur. Er oder sie ist schön, ist begehrenswert oder eben hässlich. Lust guckt auf das Äußere, Die Liebe aber lässt auf das Herz. Die Liebe, die Ahava, fängt übrigens mit dem ersten hebräischen Buchstaben Aleph an. Die Liebe Gottes fließt aus dem Aleph, aus dem Anfang. Sie fließt aus Gott raus her zu uns. Der Buchstabe Aleph ist stumm. In ihm ist alles Beziehung. Da geht es nur um Beziehung. Die Lust, Tavata, Tahava, aber fängt mit dem letzten hebräischen Buchstaben Tav an. Es bedeutet Fehlheit, Aufsplitterung. Die Lust lässt sich in unserer Welt nie befriedigen. Gier lässt sich nie sättigen. Im Hebräischen haben Buchstaben auch einen Zahlenwert. Zalef, der erste Buchstabe, ist die Zahl 1. Gott ist der Eine. Er ist die Einheit. Der letzte Buchstabe, der Tau, trägt Zahlenwert 400. Das Wort Liebe, Ahava, aber hat das ganze Wort zusammen, hat der Zahlenwert 13. Und das meint letztlich der Durchbruch. Jesus Christus hat 12 Apostel und er ist der 13., der Durchbrecher, der Schlussstein. Die Liebe hat uns aus der 12er Schar raus und lässt uns ihn sehen und mit ihm leben, in ihn hineinwachsen, in Beziehung zu Jesus. Das letzte Gebot setzt darum dem Neid seiner Grenzen, damit wir unsere Persönlichkeit und unsere Verlorenheit und Verlogenheit entdecken und dass wir anfangen, aus Gott heraus zu leben. Es verbietet uns unser Gefühl nicht, aber es setzt uns Grenzen, damit wir unseren Nächsten und unseren neidischen und eifersüchtigen Gefühlen nicht einfach hilflos ausgesetzt sind. Weil Neid spaltet. Er wollte die Kirche aus dem Nachbarsgarten, aber ohne die mühsame Arbeit. Er wollte schön und schwer, er wollte eben alles. Wer möchte nicht so gern so musikalisch sein, wie der und die? So begabt. Aber seine depressive Stimmung, die möchten wir, mit der möchten wir dann nichts zu tun haben. Neid ist ein Gefühl, das uns überfällt, wenn wir in die falsche Richtung gucken. Statt auf Gott und unsere Gaben, die er doch mir geschenkt hat, gucke ich auf Gaben vom Nächsten. Wir schillen. Lotti schillt. Siehst du so schild rein, weil ich so gütig bin, sagt Jesus. Im Gleichnis vom Arbeiter im Weinberg. Der Arbeiter denkt, er komme zu kurz, obwohl er doch genug hatte, was er braucht. Wenn ich neidisch bin, will ich jemand werden und sein, was es bereits schon gibt. Gott aber will, dass ich zu dem Original würde, was er mir doch auch gemacht hat. Dass ich die Ungleichheit zwischen mir und dem Nächsten aushalte und dass ich die Ergänzung suche. Das ist nicht immer einfach. Aber statt zu fragen, was habe ich alles nicht, frag doch, was hat Gott mir eigentlich alles geschenkt? Für was alles kann ich dankbar sein? Konzentriere doch den Blick auf das, was Gott dir geschenkt hat, womit er dich segnet und begabt hat. Dankbarkeit ist immer noch das Beste gegen alle Neid. Und wenn ich dankbar lebe, da kommt noch etwas dazu. Ich fange nämlich an, es dem anderen von Herzen zu gönnen. Das ist doch schön, dass der das hat und so gut geht. Oder wie es die Bibel sagt, ich würde zum Segen für andere, wie er schon dem Abraham verheißen hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Möglich wird es da, wo wir uns selber als Gesegnete, als befreite Menschen sehen. Und ich möchte darum schließen mit einer Einladung, wo der Kain angefangen hat, so feister zu blicken. Da sieht Gott nicht, aber jetzt Kain, was hast du immer noch um mich? Sondern er sieht, er fragt ihn, Kain, warum senkst du deinen Blick? Gott bietet dem Kain und auch jedem von uns das Gespräch an. Er ist der Gott, der Tausende von Kains und Abels Schicksal auf sich selber genommen hat. Und er ist der, der alles selber erlitten hat. Er ist der Kreuzigte. Aber da ist eben auch die Weiche, die ich stellen muss. Ich muss erkennen, mein Gefühl von benachteiligt sein, von Neid und von der Eifersucht, die haben letztlich die falsche Adresse. Und ich darf zu diesem Gefühl sagen, halt! Was kann mein Nächster dafür, dass es mir nicht so gut geht wie ihm? Ich will mich darum nicht ihm zuwenden, sondern dem, der das Leben parat hat für mich. Ich will mich Christus zuwenden. Dem, der sich mir zuerst zugewendet hat. Er kennt mein Leben, auch mein Lied, meine Gedanken, meine Gefühle. Und er sieht, auch ich habe deine Tränen gesehen, deine Wut, deine Enttäuschung. Ich habe es gesehen. Und ich wollte dich rausführen aus diesem bitteren Gefühl, aus diesem Tränental und Zorn, vom Leiden, vom Misstrauen gegen Gott und letztlich gegen das Leben. Ich will dich herausführen aus dem Land der Knechtschaft. So hat es doch angefangen mit dem Zeugenbot. Ja, Gott führt sein Volk. Manchmal zuerst ein bisschen die Wüste, damit wir ihn kennenlernen. Er führt uns ein Herz, wo die Liebe ist, damit du Jesus, deinen Gott, kennenlernst. Denn der, der dich zuerst geliebt hat, der, der zu dir steht, der dein ganzes Leben von Anfang an kennt, so wie es eben war und wie es auch heute ist. Aber er führt zu seinem Herz. Und er bietet dir das Gespräch an und sagt, komm doch zu mir. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land von der Knechtschaft führt. Wir haben es auch gesungen. Ich bin nicht länger ein Sklave von dieser Angst. Bei mir findest du Versöhnung. Und aus meiner Versöhnung wächst Vergebung und Leben. Gott wendet sich dem Kain zu und er redet mit ihm. Und er wendet sich heute auch mir und dir zu, mit dieser grossen Sehnsucht im Herz, dass du dich doch auch ihm zuwendest. Er will, dass du über dein Begehren und die Eifersucht mit ihm redest. Dass du mit ihm herausfindest, woher all das kommt. Er will, dass du davon frei wirst und Heimat findest bei ihm. Frei vom Misstrauen, frei von Neid, frei vom Gefühl, immer zu kurz zu kommen. Frei vom Hin- und Hergerissen sein im Leben. Ganz kurz habe ich letzte Woche einen Besuch gemacht bei jemandem und er hat mir 10 Minuten lang geschwärmt von einer Predigt, die er irgendwo gehört hat, wie gut er das gemacht hat. Jedes Wort hat gestimmt, so biblisch und so. Und ich bin dann schlussendlich gegangen und habe Äpfel gesehen. Und da habe ich auch gemerkt, wie der Neid aufkommt. Die möchte ich doch auch so. Und ich habe so richtige Mühe müssen freikämpfen. Nein, Gott hat dich so gemacht und es ist gut so und er braucht dich auch so. Ja, so schnell, das ist so ein Beispiel, das mir selber so getroffen hat. Ich sagte, ja, warum? Ich kann nicht mehr als mein Bestes geben. Aber Gott braucht auch mich und auch dich. Und wir dürfen auch so sein. Wir müssen nicht länger ringen und immer um mich vergleichen und denken, ja, ich müsste halt auch so sein. Weil er wollte dich zum Leben in der Fülle führen, so wie es Gott für dich vorbereitet hat, wie es Jesus so schön sieht im Johannes 4, Vers 14. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht Durst haben. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zur Quelle werden, die bis in Ewigkeit in ihn sprudelt, Leben in ihn sprudelt. Es geht um den Gegensatz. Auf der einen Seite ist da der ewige, immerwährende Durst. Ich muss immer um ihn nachfüllen. Weil ich im Inneren meine, hey, ich komme zu kurz. Mein Manko wird eh nie ausgefüllt. Das ewige Begehren nach Erfüllung, nach Heimat. Daraus letztlich alles Böse immer um ihn neu auswächst und alles kaputt macht. Ein Leben, das letztlich in die Hölle hineinführt. Auf der anderen Seite aber ist da auch das Wasser, das Jesus dir wollte geben. Die neue Blickrichtung, die in die Freiheit führt. Vertrauen, das immer grösser wird. Eben Leben aus Gottes Quelle. Von dieser Liebe mit im Alltag. Ja, vielleicht ist es weiterhin schwierig und ein Kampf. Und es wird auch um den Grund zum Briegen gehen. Aber in allem sind wir nie mehr alleine, weil Gott zu dir steht. Und du kommst nicht mehr zu kurz, weil Gott dein Gott ist, der dich versorgt und umgibt. Weil Christus dir alles gibt, was dein Leben und dein Herz sucht und braucht. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land der Sklaverei herausgeführt hat. Ich bin der Gott, der dich frei macht. Ich bin der, der dich durchstillt, ja, der sogar zur Quelle wird. Und darum musst du nicht mehr begehren nach irgendetwas, was die Nächste hat. Amen. Wir möchten uns einladen, um mit uns zu beten, dass wir doch aufstehen und uns segnen lassen von dieser Quelle, die genug hat für uns alle. Er weiß, wo wir stehen und was wir brauchen. Wo wir auch manchmal Mühe haben, warum es uns so geht. Aber Gott, du willst uns so etwas erfüllen mit deiner segnenden Hand. Mit Strömen, willst du über uns kommen. Kübelvoll, willst du über uns ausschütten. Und lass uns doch drunter stehen. Und uns überfließen lassen von deiner Gnade. Von dem, was du uns gegeben hast, was du uns auch geschaffen hast. Lebenswasser von oben. Und ich bitte dich einfach, jetzt stand drunter. Und trink. Und lass dich reinwaschen durch sein Blut. Lass dich ausfüllen von seiner Gegenwart. Sie ist da heute Morgen. Auch für dich. Und er schaut weder auf dein Äußere oder auf deine Geschichte, sondern er will, dass du ein Original wirst. Dass du umkehrst und Vergebung bittest. Und bei ihm einhängst. Stand unter das Lebenswasser. Ich habe mal das Bild von einem riesigen Stausee und nur so eine kleine Leitung. Er hat so genug, der Himmel ist voll von Wasser. Für jede Insel, wie die Sonne, die für jedes Blümchen strahlt. So wird er in dein Leben hineinstrahlen, dass es hell wird. Dass du sein Kind sein kannst, in seiner Gegenwart. Seid gesegnet. Und wir öffnen noch eben jetzt unser Herz und bitten dich, komm rein. Fülle es aus. Und gib uns neuen Mut, für dich herzustehen. Und zu bekennen, was wir erlebt haben mit dir. Herr, es hat noch Platz hier. Lass uns doch an unsere Freunde denken. Lass uns nicht so neidisch blicken und nur an uns denken. Lass uns das Lebenswasser teilen, weil du genug hast. Und du siehst ja in deinem Wort, je mehr, dass wir geben, je mehr gibst du uns doch, weil du genug hast.